Ja, guten Morgen auch von mir und ich möchte noch kurz beten. Herr Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns innerlich ganz ruhig machst und uns offen machst für dein Wort, dass wir verstehen, was du heute Morgen sagen möchtest, wo du uns ansprechen möchtest, uns verändern möchtest. Amen. Ja, der Arne hat schon gesagt, hören oder handeln. So habe ich die heutige Predigt überschrieben. Wie bin ich zu dem Text gekommen? Wir befinden uns ja momentan in keiner Predigtreihe. Das heißt, ich war aufgefordert, mir selbst einen Text zu suchen. Und was ich dann ganz gerne mache, es gibt ja von der evangelischen Kirche immer so für jeden Sonntag Vorschläge für Predigtexte. Da gibt es 4 an der Zahl. Und der Hauptvorschlag war eben dieser Text. Und ich muss sagen, ich habe den gelesen, habe so gedacht, okay, gucken wir mal die anderen Vorschläge an. Aber ich bin doch wieder zu diesem Text gekommen. Aber ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil der Text ist extrem bekannt für die Leute, die schon lange dabei sind. Im Glauben haben den sicherlich schon oft gehört, oft gelesen. Und es ist ein Text, das ist ja durch Arnes Aktualisierung nochmal deutlich geworden, der polarisiert. Ja, wir haben 2 Personen, die in der gleichen Situation sind, aber sehr unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Das ist die eine Person, die sieht die Arbeit und die packt an. Die hängt sich voll rein und am Ende schafft sie es doch nicht, alles zu bewältigen. Das ist also eine Person, die dringend Hilfe bräuchte und die eigentlich auch schon weiß, wo die Hilfe herkommen könnte, wenn denn mehr so wären wie sie selbst. Ich denke, die meisten von uns kennen solche Situationen von zu Hause oder am Arbeitsplatz oder auch aus der Gemeinde. Und in unserem Text ist es eben die fürsorgliche Martha, die alles dafür einsetzt, damit es Jesus und seinen Jüngern gut geht. Die sprichwörtliche Gastfreundschaft des Orient ist ihr ein hoher Wert. Der spornt sie an, der bringt sie in Bewegung, ihr Letztes zu geben. Und dann gibt es da eben noch die zweite Person. Das ist die Schwester von Martha. Und weil sie die Schwester ist, können wir davon ausgehen, dass sie grundsätzlich wohl die gleiche Erziehung genossen haben. Außerdem lesen wir in der Bibel, dass sie zusammen in dem Haus wohnen. Das heißt, wir können weiterhin davon ausgehen, dass sie es durchaus gewohnt waren, füreinander einzustehen und sich füreinander einzusetzen. Und trotzdem, dass sie also vermutlich den gleichen Wertekanon hatten, handelt Maria ganz anders als Martha. Maria nimmt sich komplett raus aus der Gastgeberrolle und nimmt sich die Freiheit, sich bei Jesus niederzulassen und ihm einfach zuzuhören. Martha und ihre Hilfsbedürftigkeit sind für sie überhaupt nicht von Belang. Wie geht es dir damit, mit diesem Text? Wo findest du dich wieder? Was löst der Text in dir aus? Ich wage zu behaupten, dass die meisten von uns, je nach Typ, mehr mit der einen oder anderen Schwester sich sympathisieren. Und mit Blick auf den Ausgang der Geschichte stellt sich bei Marthas Sympathisanten vielleicht ein gewisses Unverständnis ein. Wie kann Jesus das bloße Sitzen und Zuhören als gut bezeichnen? Schließlich lesen wir an anderer Stelle, zum Beispiel im Jakobus, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Auf der anderen Seite, die Maria-Sympathisanten atmen erstmal tief durch. Schließlich haben sie es schon immer gewusst, bei Jesus muss man sich keinen Stress machen. Es geht darum, Gemeinschaft zu haben, bei ihm so einfach zu sein, wie man ist. Was möchte uns dieser Text also heute Morgen sagen? Ist er wirklich eine Anleitung zum Glücklichsein durch Nichtstun? Geht es für uns auch in der Gemeinde also darum, dass wir uns einfach nur noch hinsetzen und zuhören, was Gott sagt? Braucht das Reich Gottes keine Mitarbeiter mehr? Und als ich in der Vorbereitung gedanklich so weit war, da ist der Text für mich auch dann interessant geworden. Und deswegen dieses Thema heute hier, hören oder handeln. Was ist besser? Was kommt zuerst? Was können Maria und Martha voneinander lernen? Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Deswegen wollen wir uns jetzt Stück für Stück den Text anschauen. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Unsere Begebenheit zeigt einen kurzen Ausschnitt von Jesu Tätigkeit als Wanderprediger. Vorausgegangen war die Begebenheit, dass Jesus 70 Jünger ausgesandt hat, paarweise. Und die Jünger sind durchs Land gezogen und haben echt coole Sachen erlebt mit Gott und mit seiner Vollmacht. Sie konnten Kranke heilen, ja sogar Dämonen austreiben und waren total begeistert, sind dann zu Jesus zurückgekommen und Jesus hat sie dafür auch beglückwünscht, aber auch gewarnt, den Teufel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und nach diesem Happening für die Jünger sind wir jetzt nun wieder ein bisschen zurück im Alltag. Jesus zieht mit seinen 12 Jüngern weiter durch Judäa. Und wie so oft kommen sie in ein Dorf. Aus der Parallelstelle in Johannes wissen wir, es war Bethanien am Ölberg. Interessant ist hier, dass Jesus offensichtlich in gleicher Weise unterwegs ist, wie er es zuvor den 70 Jüngern geboten hatte. Und dort heißt es, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was sie euch vorsetzen. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Genau das passiert hier in Bethanien. Die Reisegruppe um Jesus findet jemand, der sie aufnimmt und bewirtet. So hat Jesus Zeit für eine Unterrichtseinheit mit seinen Jüngern im kleinen Kreis, im Haus, bisschen abgeschottet von der Menschenmenge, die vielleicht draußen steht und was von ihm will. Deswegen lesen wir, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Interessant ist hier, dass Lukas nur von Martha schreibt, die Jesus aufnimmt. Später im Text erfahren wir, dass es noch eine Schwester gibt, aber es wird kein Mann erwähnt und auch der Bruder, den die beiden Schwestern noch haben, taucht hier nicht auf. Warum ist das so ungewöhnlich? Dazu müssen wir kurz uns vergegenwärtigen, wie die Rolle der Frau in der jüdischen Gesellschaft zur Zeit Jesu war. In der damaligen Gesellschaft hatten Männer klar das Sagen. Das Wichtigste für eine Frau der damaligen Zeit, gerade auch mit Blick auf die soziale Absicherung, war die Heirat. Und deshalb erfolgte die Heirat meist in sehr jungen Jahren, wie wir es ja zum Beispiel auch von Maria, der Mutter Jesu, kennen. Frauen erlernten dann oft auch keinen Beruf. Und das hatte zur Folge, dass sie im Fall, dass sie Witwen wurden oder aber geschieden, der Armut preisgegeben war. Soziale Sicherungssysteme gab es ja so nicht. Zumal Frauen die Scheidung selbst nicht einreichen konnten, umgekehrt die Männer aber schon wegen einem angebrannten Essen die Scheidung einreichen konnten. In der Öffentlichkeit sprachen Frauen zudem eigentlich nicht allein mit Männern. Und während ihrer Monatsblutung galten sie als unrein, was so weit ging, dass, wenn sie in dieser Zeit einen Mann berührten, dieser ein langwieriges Reinigungsritual durchführen musste, bevor er wieder am Gottesdienst teilnehmen durfte. Frauen nahmen durchaus an der jährlichen Pilgerfahrt nach Jerusalem teil, aber auch im Tempel durften sie nur in einem vorderen Bereich in einen Vorhof und nicht in den inneren Vorhof, wo die Männer rein durften. Vor Gericht waren Frauen nicht als Zeugen zugelassen. Und auch wenn es darum ging, die Tora, die Bibel der damaligen Zeit, kennenzulernen, wurden Frauen in der Regel weit weniger unterrichtet darin als Männer. Und infolgedessen gab es auch vor Jesus eigentlich keine Frauen als Jünger von Rabbis. Und vor diesem Gesamthintergrund ist es schon erstaunlich, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Haus einkehrt, in dem es zu diesem Zeitpunkt offensichtlich keinen Mann als Hausherrn gab. Das Gastrecht wurde von Martha ausgeübt, die offensichtlich die Mittel und auch den gesellschaftlichen Freiraum hatte, mindestens 13 Männer in ihrem Haus zu beherbergen und zu bewirten. Und dann lesen wir weiter, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Und schon wieder beschreibt Lukas in diesem einen Satz etwas für die damalige Zeit höchst Ungewöhnliches. Eine Frau setzt sich zu den Männern und hört dem Lehrgespräch der Rabbis zu. Wie gerade gesagt, das war nicht üblich. Der Platz zu den Füßen eines Rabbis war den männlichen Schülern vorbehalten. Ob Maria also kritische Blicke erntete von den Jüngern, wir wissen es nicht. Aber wir wissen aus Lukas 8, also etwas weiter davor, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon andere Jüngerinnen hatte, die zum Teil gut situiert waren und ihn auch finanziell unterstützt haben. Von daher war es den Jüngern vielleicht schon gar nicht mehr so ungewohnt, dass irgendwo auch eine Frau in ihrer Runde war und mit an den Lehrgesprächen teilnahm. Während es sich also Maria bei Martha bequem macht, bei Jesus bequem macht und ihm zuhört, ist Martha voll in Action. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Warum tut Martha das? Warum macht sie sich so einen Stress? Der Text sagt uns nichts darüber, aber wir können vermuten, dass es für Martha eine Ehre war, Jesus einzuladen. Sie hatte sicherlich schon einiges von ihm gehört, dem Wanderprediger, und ihn als Gast aufnehmen zu dürfen, zu bewirten, das war sicherlich eine Ehre für sie. Und während sie so vor sich hin schafft, fragte sie sich ja plötzlich, warum bin ich hier eigentlich allein am Werkeln? Da gibt's doch noch jemand. Und sie schaut sich um nach Maria und findet sie am Ende da, wo sie sie als letztes vermutet hätte, nämlich als Zuhörerin bei den Gästen. Und jetzt erleben wir bei Martha genau die Reaktion, die wir in der Bibel öfter finden, wenn Jesus oder seine Jünger scheinbar die Konventionen der damaligen Zeit nicht einhalten. Nämlich, Jesus wird zur Rede gestellt. Und jetzt wird es wieder spannend, egal ob wir mehr auf Marthas oder Marias Seite stehen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ja genau, Jesus, jetzt mach doch mal eine Ansage. Es kann doch wirklich nicht sein, dass hier nicht alle mit anpacken. So oder ähnlich denken vielleicht die Gruppen derer, die auf mehr für Martha sympathisieren. Denn schließlich kennen wir das zu gut. Jeder hat seine Aufgabe und dann hört man vom Mangel an Mitarbeitern in der Gemeinde und überlegt automatisch, ja, wie könnte man das noch schaffen? Und auf der anderen Seite fallen einem vielleicht 1, 2 Leute ein, wo man denkt, naja, eigentlich könnten die ja auch mal ran, dann wäre es für alle leichter. Und auf der anderen Seite die Gruppe der Maria-Sympathisanten, die mehr in Unruhe ist, denn schließlich kennen sie den vorwurfsvollen Blick der Martha nur zu gut. Und Maria hat es ja sicher auch nicht böse gemeint, sie wollte ja ihre Schwester sicher nicht verletzen. Und vermutlich ist ihr die ganze Sache auch höchst peinlich, so vor versammelter Mannschaft bloßgestellt zu werden. Und jetzt richten sich alle Augen auf Jesus. Was wird er jetzt antworten? Was, wenn Jesus jetzt das Falsche sagt? Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Ja genau, endlich spricht es mal einer aus. Ohne mich würde hier gar nichts laufen. Alles liegen bleiben. Keine sauberen Füße, kein gutes Essen, kein bequemes Sitzen im sauberen Haus. Bitte, Jesus, jetzt mach mir das nicht kaputt. Ich liebe es doch, stressfrei in deiner Nähe zu sein. Bau jetzt bitte keinen Druck auf. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wie bitte? Erst sich satt essen und dann behaupten, ich hätte mich lieber hinsetzen und zuhören sollen? Na, vielen Dank auch. Ich hab's gewusst. Jesus, du bist der Beste. Natürlich wissen wir nicht, ob solche Gedanken bei Maria oder Martha vorhanden waren. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Doch wie gehen wir jetzt damit um? Geht es wirklich nur darum, auf Jesus zu hören, also die Bibel zu lesen und Predigten zu lauschen? Was wird denn aus der Bergpredigt Matthäus 5, Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Oder was wird aus der Ernte in Matthäus 9? Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, Gott ist der Sendende, aber er braucht eben auch Menschen, die sich senden lassen. Und damit sind wir jetzt an dem zentralen Punkt in diesem Text angelangt. Und auf den ersten Blick scheint es ja auch so, als ob es hier tatsächlich darum ginge, entweder oder, hören gut, handeln schlecht. Und wer sich nur diese kurze Passage aus der Bibel rausliest, der muss wohl auch dabei stehen bleiben. Aber es ist eben ganz wichtig, wenn man die Bibel liest, dass man sich nicht nur einzelne Verse herausnimmt und wenn man sie verstanden hat, abhakt und sagt, jawohl, so ist es, sondern es ist immer wichtig, genau hinzusehen, auf den Kontext zu achten. Wo findet die Begebenheit statt, in welcher Situation? Und deswegen sind wir hier noch drei Dinge wichtig geworden. Erstens, am Anfang steht das Hören. Wenn wir uns die Begebenheit genau anschauen, dann ist es eine Begegnung von Jesus mit Menschen, die ihn noch nicht oder zumindest noch nicht gut kennen. Die Aussage von Jesus an Maria richtet sich also an eine Person, die ja noch nicht viel von ihm weiß. Es ist keine Aussage an die Jünger, die schon lange dabei sind. Und in dieser speziellen Situation geht es tatsächlich darum, zuerst Jesus zuzuhören. Denn in Römer 10 lesen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Gesunder Glaube kann nur aus gesunder Lehre wachsen. Menschen, die Gott nicht kennen, müssen ihn erst einmal kennenlernen und mit seiner Liebe in Berührung kommen, bevor sie Gott persönlich und vertrauensvoll in ihr Leben lassen können. Und deshalb ist der Predigttext auch kein Text, der sich pauschal auf alle Menschen in einer Gemeinde anwenden lässt. Es geht nicht darum, hören oder handeln, sondern hören und handeln, wenn wir an Gemeinde denken. Denn in der Gemeinde gibt es hoffentlich immer Menschen, die Jesus kennenlernen wollen oder frisch im Glauben sind. Und für diese Menschen ist es wichtig, wie Maria, die Nähe zu Jesus zu suchen, sein Wort zu hören und sich tief in Gottes Liebe und Vergebung einzutauchen. Aber wenn wir uns intensiv mit Gottes Wort beschäftigen, dann kommen wir auch früher oder später an anderen Stellen in der Bibel vorbei. Zum Beispiel in Jakobus 1. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selber betrügt. Das heißt zweitens, nach dem Hören kommt das Handeln. Christsein ist keine reine Kopfsache. Das Wort Gottes zielt immer auf unser Herz. Und wo das Wort Gottes in unser Herz fällt, da bewegen sich unsere Hände und Füße. Wichtig ist dabei, bei Jesus gibt es kein Schema F. Gott hat jeden, der hier sitzt, einzigartig erdacht und geschaffen. Und deswegen hat jeder, der hier sitzt, auch einen einzigartigen Weg mit Gott vor sich, den er gehen kann. Kein Weg gleicht dem anderen. Aber es ist wichtig, egal wie unser Weg aussieht, so gut wie möglich mit Jesus in Kontakt zu bleiben. Und am Anfang des Glaubens fällt es den meisten Christen auch noch leicht, viel in der Bibel zu lesen und zu beten. Es ist noch alles neu, man ist neugierig, heiß auf neue Entdeckungen in der Bibel, spannende Erlebnisse mit Gott im Alltag. Aber dann nach 10, 20, 30 oder noch mehr Jahren im Glauben, da kann dieses Brennen schon mal nachlassen. Die Erwartung, Neues beim täglichen Bibellesen zu entdecken, schwindet. Man scheint schon alles zu kennen, es ist so bekannt, so wenig überraschend. Und wenn man doch was Neues entdecken will, dann kostet es Zeit. Dann reicht es nicht, morgens 5 Minuten reinzuschauen, sondern dann muss ich tiefer graben, muss Zusammenhänge lesen, vielleicht auch Hilfsmittel dazunehmen, Erklärungen, um tiefer einstauchen zu können, Das ist dann schon echtes Bibelstudium. Doch schon Paulus kennt diese Veränderung. Er beschreibt in 1. Korinther: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Genau das ist das Bild für heute, für unseren Text. Am Anfang im Leben gibt es Milch. Die kann so ein Baby leicht und bequem zu sich nehmen. Und trotzdem ist alles drin, was es braucht für die ersten Wochen, Monate. Aber irgendwann braucht der wachsende Körper mehr. Und dann wird es Zeit für feste Nahrung, wo mehr Nährstoffe drin sind und Inhaltsstoffe. Die ist dann nicht mehr so leicht aufzunehmen. Da muss man dann mal kauen. Die Verdauung wird auch beschwerlicher. Aber nur so kann man eben wachsen. Und Paulus sagt, so ist es auch im Glauben. Am Anfang reicht es, wenn du Gottes Wort in kleinen, leicht verständlichen Happen zu dir nimmst, auf hoffentlich auf dich abgestimmte Portionen. Aber mit der Zeit musst du selbst in Gottes Wort eintauchen und dich tiefer damit auseinandersetzen. Und dann kannst du auch nicht alle Texte aussparen, die dir auf den ersten Blick sperrig oder unverständlich erscheinen. Und was gehört zum menschlichen Wachstum ebenso dazu? Das ist Bewegung. Nur Nährstoffe aufnehmen und sich nicht bewegen, das ist auch kein gesundes Wachstum. Und so ist es auch im Glauben. Erst wenn ich anfange, das Gehörte konkret in Handlungen zu übersetzen, dann kann sich der Glaube vertiefen. Denn erst dann mache ich die Erfahrung, dass der Glaube trägt. So war es eben auch bei den Jüngern. Erst als sie rausgegangen sind in Zweiergruppen, haben sie erfahren, dass da echt eine Macht ist, die auch ihnen hilft, ihren Alltag zu bewältigen und anderen Gottes Liebe weiterzugeben. Vorher haben sie das bei Jesus zigfach gesehen, aber da waren sie eben immer nur Zuschauer. Und wenn der Glaube so wächst, dass ich Erfahrung mit ihm mache, dann kann er auch Zeiten des Zweifels überstehen. Zeiten, in denen ich scheinbar nichts von Gott höre, ganz weit weg bin. Oder wo das Gehörte und Verstandene nicht zu meiner Lebenswirklichkeit passt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Hören und Handeln geschehen im steten Wechsel. Wir haben gesehen, dass Jesus zu Maria in der konkreten Situation zu Beginn sagt, sie habe das Gute erwählt. Aber es kommt eben auf diese Situation an. Und bei Jesus geht es auch nicht um ein Stufenmodell. Hören, Handeln, Himmelreich. Nein, es geht darum, zu hören, was Gott möchte. Und wenn ich dann etwas gehört habe und verstanden habe, dann geht es darum, das Gehörte umzusetzen. Und danach kann ich wieder hören. Gott, wie geht es weiter? Was ist jetzt dran? Und wieder handeln. So ein bisschen wie das Pendel einer Uhr, was zwischen zwei Seiten hin und her schwingt. Hören und handeln. Und das macht den christlichen Glauben auch so spannend, aber manchmal eben auch schwer. Denn obwohl wir alle die gleiche Bibel haben, heißt es nicht, dass wir auf die gleichen Texte auch das Gleiche hören oder verstehen. Wie viel wird gestritten über die richtige Interpretation von verschiedenen Textstellen? Bleibt abschließend noch die Frage, was die Schwestern voneinander lernen können. Ich denke, Martha kann von Maria lernen, dass es wichtig ist, dass das eigene Handeln aus der Berufung durch Gott kommt. Sie wird herausgefordert, die eigenen Motive an Gottes Wort zu messen. Was treibt mich an? Geht es darum, gut dazustehen und dafür zu sorgen, dass alles so läuft, wie ich es mir wünsche? Oder bin ich hier für Jesus unterwegs? Und deshalb ist es mir auch egal, ob ich dafür gelobt werde oder was andere tun, denn es geht ja um meine Beziehung zu Jesus und zu seinem Auftrag an mich. Und Maria hingegen muss klar sein, wer Jesus intensiv zuhört, der wird in Bewegung kommen. Jesus sendet seine Jünger aus und er möchte auch dich aussenden. Er will nicht nur Hörer, sondern Täter, Leute, die das Gehörte verstehen, umsetzen und ausführen. Für die Plätze auf der Zuhörerbank bei Jesus gibt es keine Dauerkarten. Früher oder später wird Jesus dich in sein Team integrieren und er will dich auf dem Spielfeld sehen. Und deshalb mein Schluss: nicht hören oder handeln, sondern hören und handeln. Das ist das Motto unseres Glaubens. Nur wer das Gehörte umsetzt, wird von anderen Menschen an diesen Taten, die Bibel spricht von Früchten, als Nachfolger Jesu erkannt. Und deshalb wünsche ich uns für die kommende Woche, dass Menschen in der Begegnung mit uns in diesem Sinne ein Aha-Erlebnis haben. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied.